ARD.
ESC Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Und da sind wir auch schon wieder. Mindestens alle zwei Wochen sind wir jetzt für euch da, denn es passiert so viel Spannendes rund um den Eurovision Song Contest. Herzlich willkommen bei ESC Update. Und es fühlt sich alles so schön neu an hier. Wir haben ein neues, etwas schöneres Logo bekommen. Das findet ihr jetzt in den Podcatchern eures Vertrauens. Und ihr werdet uns bald sogar an noch mehr Orten finden können. ESC Update erscheint ab Mitte der kommenden Woche wirklich überall. Also überall, wo ihr Podcasts hört. Überall. Unsere Heimat ist aber natürlich weiterhin die ARD Audiothek. Hier fühlen wir uns am wohlsten. Hier ist es schön kuschelig und hier findet man natürlich auch Thomas Mohr. Hallo.
Ja, so kuschelig. Ich übernachte täglich in der ARD Audiothek, muss ich sagen. Hallihallo.
Und das völlig zu Recht. Die heutige Ausgabe steht so ein bisschen unter dem Motto, ja, ESC mit Freunden. Ich habe in den vergangenen zwei Wochen viele Vorentscheide gesehen mit einigen Leuten, die ihr bestenfalls auch hier aus dem Podcast schon kennt und habe ihnen im Anschluss gleich das Mikro vors Gesicht gehalten. Heute sprechen wir in ESC Update über 7 Songs, die für den ESC in Basel gewählt worden sind. Ja, es gibt noch mehr. Es gibt auch noch mehr mit Diskussionspotenzial, aber die sind dann in den nächsten Wochen dran. Und natürlich geht's auch heute um den deutschen Vorentscheid, Chefsache ESC. Die ersten beiden Folgen sind ja vorbei. Thomas, wie hast du sie gesehen?
Ja, im kleinen Kreis, kuschelig, wenn wir gerade bei dem Wort sind, ja. Ja, 2 gemütliche Fernsehabende im kleinen Kreis gemacht.
Vergangenen Podcast haben wir hier mit Deutschland angefangen mit der Diskussion über Chefsache. Ich möchte aber mal ein bisschen Abwechslung hier in den Bums bringen. Deshalb gibt's am Ende dieses Podcasts heute unser kleines Zwischenfazit nach 2 Folgen Chefsache ESC. Und heute Abend läuft auf RTL ja auch schon das Halbfinale. Vor 2 Wochen hat es ja sensationelle 22 Minuten 50 gedauert, bis endlich mal Musik lief bei ESC Update. Und dann war es ein Schlager aus 1978. Das ist mir viel zu lang. Deswegen starten wir jetzt gleich mit unserem Blick auf Europa und die ausgewählten Songs. Und wir beginnen mit der Ukraine. Die Band Zifferblatt hat den Vorentscheid gewonnen mit dem Titel Bird of Prey.
Das ESC Update bei NDR Blue.
Доля, довіри, вас сила.
Was für ein ungewöhnlicher Name. Zifferblatt, das ist tatsächlich ein deutsches Lehnwort, das es auch im Ukrainischen gibt. Und Thomas, dieser Song klingt ja auch eher ungewöhnlich, oder nicht? Fast so ein bisschen Hippie-mäßig, finde ich.
Ja, ungewöhnlich. Aber ich muss auf das Deutsche nochmal zurückkommen. Also wir haben ja dieses Jahr wirklich so ein Revival des Deutschen beim ESC. In Finnland singt die Sängerin Ich komme, ja. Und in Malta wird ein deutscher Philosoph besungen, wenn ich den Text richtig verstanden habe.
Naja, da reden wir nachher nochmal über den Text.
Nee, also, aber um auf die Ukraine zu kommen, ja, was für ein ungewöhnlicher Song, ja, wie schön. Die bringen ja immer Gutes aus der Ukraine. Das Gute von Bird of Prey habe ich allerdings nicht beim ersten Mal gehört. Also ich musste den Song tatsächlich dreimal hören und das habe ich nur gemacht, weil es aus der Ukraine gekommen ist, weil da immer Gutes herkommt. Dann dachte ich mir, das muss doch gut sein. Und ich brauchte tatsächlich 2-3 Mal um den Song und ich liebe ihn jetzt, um den Song zu lieben, ja, dieses Art Rock, ja, ganz tolle Stimmen, so ganz, ja, die Leute sehen schon so kreativ aus, die da stehen. Vom Aussehen denkt man schon, das muss was
niveauvoll. Das ist
die Aura. Die niveauvolle Aura. Also wirklich, das ist eine Wunderkiste, diese ukrainische Vorentscheid, was da immer für tolle Songs rauskommen. Ich bin wirklich begeistert.
Also Bird of Prey im ersten Halbfinale. Vielen Dank, Thomas, bis hier. Wir hören uns später wieder zur Halbzeitanalyse von Chefsache ESC. Aber jetzt sprechen wir, du hast es ja angekündigt, nach Zifferblatt über die nächsten deutschen Wörter beim ESC. Und das sind die Wörter Ich komme, so heißt der Titel von Erika Wiegmann aus Finnland. Und über den spreche ich gleich mit Mairena Torres-Schuster und Jan Boré aus dem Team von Eurovision.de. Wir haben den finnischen vorhin schnell zusammengeguckt. Mairena und Jan sind da. Erika Wiegmann ist gekommen. Zum zweiten Mal hat sie mitgemacht beim finnischen Vorentscheid. Und nachdem sie mit dem fantastischen, großartigen Song Cicciolina damals nicht zum ESC gefahren ist, 2020, hat sie jetzt eben Platz 1 geholt. ich komme, ja, das war mal eine Erfahrung, die Performance und auch der Song. Verdiente Siegerin beim Vorentscheid?
Ganz klares Ja, oder?
Ja, schon. Ich fand generell, die Qualität war ganz gut. Also es gab auch andere, die es verdient hätten. Mhm. Aber es war schon irgendwie am Ende, waren wir uns, glaube ich, alle einig, das hat gepasst von vorn bis hinten.
Ja.
Ja. Jan, du hast den großen Fehler begangen, diesen Text mal auf Deutsch durchgelesen, was Erika Wiegmann singt. Worum geht's denn in Ich komme?
Ja, ich glaube, es geht darum, auf den Höhepunkt zu kommen, sowohl textlich, inhaltlich, als auch irgendwie im Song. Der wird ja immer schneller so zum Ende hin und kommt auf einen Höhepunkt, genauso wie ich glaube auch das lyrische Ich zu einem Höhepunkt kommt, den ich hier nicht näher definieren muss, glaube ich.
Wie fandet ihr denn die Performance? Also hat man das verstanden? War euch die Performance zu explizit oder war sie irgendwie genau richtig?
Nee, das ist ja das Großartige, du brauchst weder Deutsch noch Finnisch zu verstehen, um Spaß zu haben bei der Performance. Aber klar, wenn du weißt, worum es geht, ist es schon schlüpfrig, aber es ist wirklich gut gemacht.
Ich glaube, die große Stärke ist, dass der Song trotzdem jugendfrei wirken kann und trotzdem besticht er irgendwie so durch seine Bilder und durch das Spiel mit dem Mikrofon. Ohne aber so explizit, hau drauf, hier, ich bin jetzt irgendwie sexy. Also das ist schon gut.
Ich liebe auch einen guten Aufbau. Und das ist allein von der Performance, ne, so erstmal mit dem Mikrofon, dann der Ständer, dann...
Ja, ich habe Ständer gesagt.
Und am Ende das große Mikro.
Also sie hantiert viel mit so einem Mikrofonständer, ja. Und am Ende sitzt sie auf einem gigantischen Mikrofonständer in der Luft und hinten kommt noch Pyro raus. Das ist einfach die Choreo.
Ja, und komisch, dass das auch so gut aussah. Es sah einfach hochwertig aus, wie sie da drauf stand. Ich meine, wir haben schon mal große Trompeten gesehen, das war nicht so gut.
Da stand auch keiner drauf.
Und sie war die ganze Zeit ganz alleine und wir haben uns auch überlegt, also ich habe beim ersten Mal hören oder beim Gucken dachte ich mir, die ersten 2 Minuten, das zieht sich ein bisschen. Also da passiert jetzt noch nicht so viel, aber das ist, glaube ich, auch die Stärke, weil ja in dem Text so viel passiert. Ja. Und weil sie ja als Person auch so viel und so präsent ist, dass dann das doch ein Mühe zurückgenommen ist, aber auf eine gute Art und es am Ende dann ja wirklich zum Höhepunkt kommt.
Ist das so oder ist es ähnlich wie bei Mysti letztes Jahr, wo man ja auch sagen könnte, die ersten 2 Minuten dieses Songs waren so ein bisschen verschenkt, bevor es dann eben richtig zum Höhepunkt kam?
Ich finde nicht. Ich finde, es ist so, wie du sagst, Jan, es muss genauso sein.
Bei Mysti war es ja auch so, da kannten wir die Live-Performance ganz lange nicht. Wir kannten nur den Song und dann hat man während der Live-Performance gemerkt, da fehlt was. Und hier sehen wir direkt die Live-Performance, wie die 2 Minuten trotzdem irgendwie funktionieren. Und das ist, glaube ich, also das ist schon okay. Das braucht diesen Aufbau. Und sie ist einfach, wie gesagt, so präsent. Und das war Mysti nicht.
Ja. Der Refrain kommt auch sehr schnell. Also ich hatte jetzt schon das Gefühl, dass man sehr schnell dann zu dem kleinen Höhepunkt kommt, bevor der große am Ende kommt.
Gut, wir unterbrechen das an der Stelle und gehen ein Land weiter, und zwar nach Lettland. Burman Laimi heißt der Song von Tautomatas.
We'll be right back.
Bring mir Glück, das heißt Burman Laimi auf Deutsch. Wir haben die Performance im Vorentscheid zusammen gesehen. Das war schon ein kleiner Trip, auf den uns die sechs Damen da mitgenommen haben, oder Jan?
Es war schon anstrengend zu gucken fürs, also zum Anfang.
Warum? Ich weiß auch nicht. Es war Paloma, nee, wer hieß die? Blanca Paloma. Der Blanca Paloma-Vorhang wurde nochmal benutzt. Aber vielleicht, ich weiß nicht, wir haben das Musikvideo geguckt und das hat uns besser gefallen.
Das war gefühlt ein bisschen weniger wirr, weil es am Ende dann auch noch mit diesen hohen Tönen von der Frau am Ende kam. Und das kam im Musikvideo nicht. Und wir haben auch noch uns einen anderen Song von der Gruppe angehört und da fand ich das auch ein bisschen stimmiger alles. Also es ist nicht irgendwie zum ersten Mal, dass sie so eine Art von Ethno-Volk lettische Folklore machen. Ist, aber wir haben uns irgendwie reingehört. Also, ja. So.
Also zusammenfassend, eigentlich hat es uns gefallen, nur nach dem ersten Mal gucken, wussten wir nicht so richtig, wohin damit, weil wir nicht wussten, ist das jetzt irgendwie Konzeptkunst, ist das echt und es ist echt und jetzt gefällt es uns. Ne?
Ja, also man kann der Band das abnehmen, was sie macht.
Exakt, genau. Das, die leben das, die machen es auch verdammt gut, also sechsstimmig so zu singen ist, glaube ich, nicht einfach.
Ich glaube, so eine Farbe tut dem ESC auch ganz gut so zwischendrin. Also das ist ja auch noch so ein bisschen was Ruhigeres. Es ist wieder eine Landessprache, was ja eigentlich auch gefällt. Und so zwischen generischem Pop oder jetzt auch ein bisschen was, was schneller ist, ein bisschen was Zurückgenommenes, ich glaube, das tut ganz gut. Ist nicht unbedingt ein Song, bei dem man weggehen muss, sondern dem man sich, glaube ich, gut geben kann in so einem Halbfinale.
Wie hoch seht ihr die Finalqualifikationschance für so eine Folk Nummer mit Moderne auf Lettisch?
Wird schwer, glaube ich, weil es ist schon trotzdem anstrengend auf eine Art und nicht so eingängig zum ersten Mal hören. Es macht Spaß irgendwo und man muss sich drauf einlassen und du hast halt nur diese eine Chance. Du musst dich direkt drauf einlassen können und wenn dann irgendwelche Spaßnummern dabei sind oder Nummern, die beim ersten Mal hören ein bisschen eingängiger sind, beim Halbfinale, wo dann wirklich nur das Publikum entscheidet, das wird schon schwer. Also ich glaube nicht. Ich sag jetzt mal, nö.
Oh, das würde ich so schade finden. Deswegen will ich lieber ja sagen und wünsche mir so diesen Vesna-Effekt. Das war doch dann nochmal so richtig geil. Also man kann da schon noch mal was machen. Und dann kommt das, glaube ich, das war jetzt so sehr lieb. Aber vielleicht ist es noch so ein bisschen mehr empowernd. Und dann, glaube ich, kommt das auch geil. Und deswegen sage ich, hoffe ich ja.
Aber ich finde, bei dem Song hast du nicht diesen einen Ton oder Sound oder Melodie, die du sofort replizieren kannst. Also bei Westen habe ich direkt den Refrain irgendwie im Ohr.
Dann sing ihn sofort.
So in die Richtung. Naja. Naja.
Du meinst, es ist nicht so kräftig, ne? Wobei am Ende war das, aber das hat uns ja genervt, dieser eine hohe, laute Ton am Ende.
Den kannst du ja auch nicht wiedergeben. Also es ist nicht etwas, was du gut jetzt...
Ich kann ja so nicht singen auch. Aber,
aber auch von der Melodie her, von dem Melodischen her, es ist nicht etwas, wo du direkt diesen Snap-Effekt hast.
Das ist witzig, weil ich hatte das bei Westen am Anfang auch überhaupt nicht. Ich fand das okay und am Ende war es mit der Performance halt wirklich geil. Und genau, ich wünsche mir, dass das hiermit auch passiert.
Gemischte Gefühle also bei Lettland. Mal gucken, ob das Land ins Finale kommt. Jetzt kommen wir zu was ganz anderem, würde ich mal sagen. Wir feiern eine Leica-Party und zwar mit Emmy aus Irland.
Put it on.
Like a Party, ein Song von einer Norwegerin. Emmy ist geboren in Norwegen, ist eine Norwegerin, war schon mal im norwegischen Vorentscheid. Dieses Lied ist von lauter Norwegern komponiert worden, aber eben auch von einer Irin. Und deswegen ist es im irischen Vorentscheid angenommen worden und hat dann auch noch gewonnen. Jan, wir beide haben ihn zusammen gesehen und uns hat es auch gefallen, dass der Song gewonnen hat. Aber ich glaube, du hast dich emotional schon wieder ein bisschen von der Like a Party verabschiedet. Also geht es dir nach wenigen Stunden schon auf die Nerven?
Leider ja. Wir haben das zusammen geguckt und wir waren beide, glaube ich, in dem Moment total angefixt davon und dachten uns, ja toll, Like a Party, das macht Spaß, das geht nach vorne. Drehender Hund im Hintergrund, warum nicht? Und je öfter ich das gehört habe, es fängt an und ich möchte eigentlich wieder weiterschalten und es ist erst das dritte, vierte, fünfte Mal hören. Wir haben auch gar nicht so viel Gutes darüber gehört. Im Netz und von anderen ESC-Fans. Und so langsam verstehe ich, warum dieser Song andere Menschen nerven kann. Und ich hatte das nicht am Anfang, du ja auch nicht am Anfang. Ich glaube, du.
Ich habe das auch immer noch nicht.
Du hast es noch immer noch nicht. Du magst den auch immer ganz, ganz gerne. Ich mag den auch, aber wir haben noch echt ein paar Monate hin bis zum ESC. Ich müsste jetzt aufhören, den zu hören, damit er mir weiter noch gefallen könnte.
Er muss ja auch beim ersten Mal gefallen, danach nie wieder. Das reicht ja schon für den ESC. Man kann halt über Like a Party so viel erzählen. Einmal natürlich über Emmy und einmal über den Song, der sich eben um den Hund Like a dreht. Damals in den 50ern das erste Lebewesen im Weltall. Und es geht eben darum, dass sich das lyrische Ich in dem Song vorstellt, dass Like a dann noch irgendwie über den Wolken tanzt. Das ist jetzt natürlich, wenn man sich den Vorentscheid anguckt und die Performance, wie sie da alle in ihren Alu-Raumanzügen stehen und auch der Robotermann am Keyboard, das ist jetzt natürlich nicht authentisch, das ist Konzeptkunst. Marina, ist das gut für den ESC oder geht dir das auch auf die Nerven?
Es geht mir auf die Nerven. Das ist halt nicht authentisch und das haben wir so oft und ja, so wenn ihr mir das so erzählt, klang das total toll und dann habe ich es mir eben angeguckt und war wirklich enttäuscht, weil ich fand das nicht so gut. Also Roboter und dieses, ich weiß nicht, wie man das nennt, Dream-Pop, ich finde es so ein bisschen Grimes, so das soll es halt sein, aber Grimes kann man viel drüber streiten, aber die ist das zumindest und die macht diese Musik seit 10 Jahren und die hier war ja noch vor ein paar Jahren war sie eine Hexe im norwegischen Vorentscheid, jetzt ist sie eine Astronautin oder was das sein soll.
Sie kann alles.
Sie kann, das, so kannst du dir das schön reden, aber ich glaube ihr das halt gar nicht. Und ihr könnt es lieben, aber eins muss ich sagen, ich freue mich jetzt schon, wenn das im Euroclub läuft, das ja. Aber ja, ich finde es irgendwie schwach, aber ja, für Irland hat es gereicht.
Und es ist ja die 180-Grad-Wende nach Bambi Thug jetzt das. Ich finde es natürlich 100.000-mal besser, natürlich. Aber es gibt in dem Lied, das habt ihr toll rausgehört, einen Tonartwechsel.
Ne, das ist natürlich nach Schema X aufgebaut und am Ende denkt man sich, wir machen jetzt nochmal ein bisschen mehr Spice rein, ein C-Teil, dafür reicht es nicht mehr. Deswegen machen wir Key Change rein, machen aber den Song schnell zum Ende. Ja, ich sag ja, je öfter ich drüber rede und wenn ich jetzt schon wieder anfange, dass der Song kommt, ich merke in mir selber so eine Unlust aufsteigen.
Ja, ich glaube, ihr habt euch zum ersten Mal wieder gesehen, ESC fängt an und ihr fandet es einfach toll. Ich glaube, es hätte alles kommen können und ihr hättet es einfach gefeiert. Und heute habe ich euch dann ein bisschen wieder zurück auf den Boden gebracht.
Ja, danke dafür, Marina. Danke auch, Jan. Ja, das war also die Norwegerin für Irland. Dann gucken wir doch jetzt mal, was das richtige Norwegen so zum ESC schickt. Bitteschön.
Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me dripped in my life, no more. I really think I bought your lies. Did anything to keep you in mind. You kept me hooked on your line, no more. Somewhere along the way I lost my mind. I had to walk 100,000 miles. I'm not afraid to set it all on fire. I won't fall again. I'll bring my own. Everybody tried to tell me I should've known that it was time to break free. Your reins that kept me at your mercy. I'll burn them to the ground. No more, no more, ignite the fire. Somewhere along the way I lost my mind. I had to walk 100,000 miles. I'm not afraid to say.
Feuerzeug aus Norwegen, Leiter war das von Kyle Alessandro, 18 Jahre alt und Gewinner des norwegischen Vorentscheids Melody Grand Prix. Und den habe ich zusammen mit meinem nächsten Gast live in der Halle verfolgt, in Oslo. Daniel Kähler, gleichzeitig Moderator bei Cosmo und jetzt hier bei ESC Update. Hallo.
Hallo Marcel.
Du bist wieder gut zurückgekommen aus Norwegen und hast diese etwas mehr als zweistündige Show gesehen. Kyle Alessandro hat gewonnen. Ist es ein würdiger Gewinner von diesem Vorentscheid?
Ich fand, es war ein MGP-Finale, in dem es doch einige Popsongs gab, die ja sich vielleicht gar nicht so stark unterschieden haben. Also da stach manches gar nicht so stark heraus. Wir werden wahrscheinlich gleich noch darauf sprechen, auf den Song kommen, der wirklich herausgestochen hat. Kyle Alessandro war das nicht. Aber was man einfach sagen muss, dieser Song war im Prinzip die fertige ESC-Performance. Also da war sehr wenig, was man noch ändern müsste, fand ich. Von daher, ich glaube, ja, so stach das Ganze dann doch etwas aus der Masse heraus. Und das Ding ist ein, ja, ich sag mal, Pop-Mainstream-Banger. Der wird auch in der Halle in Basel gut funktionieren.
Kyle Alessandro weiß ja, was er tut, denn er ist nicht komplett neu auf der Bühne beim Melody Grand Prix. Er war vor 2 Jahren schon mal dabei, damals ja dann logischerweise als 16-Jähriger. Hast du den Auftritt von damals auch im Kopf noch?
Ja, ich habe das gesehen und ich vergesse immer, wie die hießen. Warte mal, sag nichts. Umami Tsunami. Wahnsinns-Boyband-Titel. Wirkte aber auf mich irgendwie immer so ein bisschen zusammengecastet mit zwei anderen, ne? Ja, du hast es doch auch damals gesehen, glaube ich. Wir haben es doch ausgetauscht. Ja, ja. Jetzt kommt so ein bisschen wieder die Erinnerung. Die standen da irgendwie so in so weißen oder grauen Sweatern auf der Bühne und boah, also der Song ist mir nicht mehr so richtig im Gedächtnis geblieben. Ich weiß nur, dass ich dachte, ist das hier jetzt MGP oder ist das Junior ESC? Ist ganz gut, dass es damals nicht geklappt hat, finde ich, und dass er jetzt sein Ding solo gemacht hat, sozusagen.
Ja, Geronimo hieß der Song ja, damals. Genau. Da sind wir jetzt von der Qualität her vielleicht mit Leiter tatsächlich eine Stufe weiter. War denn Kyle Alessandro auch in der Halle der große Favorit beim Publikum?
Na, ich fand, man hat das schon gemerkt, da waren viele Kyle Alessandro-Fans, aber also die größten Emotionen kamen eigentlich dann eher im wirklich hinteren Bereich des Line-Ups, das waren die Bobby Sox. Das waren die Bobby Sox. Die Bobby Sox waren zurück und nicht mit Lorde Zwinge Part 2, sondern
ihrem Siegersong von vor 40 Jahren.
Genau, sondern diesmal mit Joyful. Ein Song, in dem wirklich gar nichts passiert. Ich glaube, das kann man so sagen. Was würdest du sagen, was für ein Genre war das eigentlich?
Das ist, ich habe das bei Thomas Mosch schon mal gesagt, Joyful ist für mich das Genre, was im schwedischen Melodiefestivalen auf Platz 5 im Halbfinale rausfliegt. Es ist Schlager.
Stimmt, genau. Also es war ein englischsprachiger, skandinavischer Schlagersong. Ja, ich habe das Ding natürlich vorher mir auch angehört und dachte, boah, das wird richtig bitter. Die werden irgendwie hinten landen und so weiter. Und in der Halle gingen alle total ab dazu. Also wirklich, nicht nur in der Halle. Also sie haben dann ja ganz okaye Punkte am Ende bekommen. Also
wurde Dritte.
Ja, also von den Jurys hat nicht so viel, ne? Aber vom Publikum, wenn ich das jetzt richtig im Hinterkopf habe, schon. Also da ging wirklich, es war keine Laola, aber das Publikum ging auf allen Rängen wirklich mit. Das hat man gesehen. Und ich würde fast sagen, nach oder mit Kyle Alessandro war es der Song, der das Publikum am meisten bewegt hat. Und auch auf der Aftershow-Party, die danach stattfand, sind sie gleich als einer der ersten Acts aufgetreten, die dann da waren. Und diese ganze Aftershow-Party hatte irgendwie den Charme der Weihnachtsfeier, weiß ich nicht, der norwegischen Europcar-Vertretung oder irgendwie so, oder Finanzamt Tromsø Süd, ich weiß es nicht. Aber als die dann kamen, die Bobby Sox, war wirklich die Menge am Kochen. Und sie haben nicht nur ihren Song Joyful gespielt, sondern auch noch ihren Gewinnersong von vor, was war das, 30 Jahren?
40 Jahre.
40 Jahre, meine Güte. Ja, Lorde Zwinge, aber in einer A-Cappella-Variante. Ja, das hat schon echt Spaß gemacht.
Man muss dazu sagen, sie haben es in der A-Cappella-Variante gespielt, weil die darauf gar nicht vorbereitet waren, dass sie diesen Song nochmal spielen müssen. Es gab auch kein Playback. Naja, die Bobby Sox. In Norwegen, das fand ich ganz interessant, gibt es dieses Jahr einen neuen Head of Delegation. Und ich glaube, das führt dazu, dass solche Spaßnummern wie Leica Party, wir haben es vorhin gehört, gar nicht mehr zugelassen worden sind. Also ich weiß nicht, ob man sich mit Leica Party auch in Norwegen beworben hat, aber es würde mich wundern, wenn nicht. Hat man das gemerkt, dass der norwegische Freundschaft dieses Jahr so ein bisschen anders war?
Ich fand schon. Also diese Beiträge, die eigentlich nur darauf, also behaupte ich jetzt mal, nur darauf getrimmt sind, einen witzigen oder einen absurden TV-Moment zu schaffen, was ja beim ESC manchmal gar nicht so schlecht ist, aber die waren nicht dabei. Also sowas wie zum Beispiel Subwoofer, das gab es diesmal gar nicht, hätte ich eigentlich erwartet. Oder den Goff-Minister, der war irgendwie im Zwischenprogramm mal kurz da, aber natürlich nicht im Line-Up wirklich. Und aber auch sowas, also Kano, weiß ich nicht, ob die eine Chance gehabt hätten dieses Mal, keine Ahnung, also eine Chance gehabt hätten, überhaupt in die Show zu kommen. Ja, also das beispielsweise hat man da doch eher vermisst. Klar, man kann jetzt sagen, wie Kyle Alessandro in seiner Ritterrüstung, der stand mit so einem, ja, so einer ritterartigen, mit so einem ritterartigen Outfit da irgendwie auf der Bühne. Das war schon auch irgendwie sehr auf Show logischerweise programmiert. Aber da stand trotzdem sein Song im Vordergrund, fand ich. Also man hat gemerkt, da tut sich was beim MGP.
Über einen Song, der nur auf einem Gag aufbaut, sprechen wir gleich nochmal. Aber es gibt noch eine Frage, die mich natürlich beschäftigt zum norwegischen Freundschaft. Nämlich, du warst die vergangenen 2 Jahre in Schweden beim Melodiefestivalen, beim Finale. Jetzt kann man sagen, Norwegen, Schweden sind doch bestimmt irgendwie ähnliche Länder. Findest du, dass diese beiden Erlebnisse vergleichbar waren?
Ich habe tatsächlich viel über diese Frage schon nachgedacht. Es gibt einige Parallelen, aber der größte Unterschied ist die Größe der Veranstaltung durchaus. Also das MGP hat sich ja auch nochmal gewandelt in den vergangenen Jahren. Es gab keine Vorrundenshows, es gab nichts, es gab nur eine Finalshow im Oslo Spektrum, das deutlich kleiner ist als die Friends Arena, die nicht mehr Friends Arena heißt, sondern Strawberry Arena in Solna.
Und auch wirklich deutlich älter ist. Also es ist ja wirklich so ein Backsteingebäude, in dem schon der ESC 1996 stattfand und das merkt man.
Ja, man hat den Eindruck, man ist irgendwie im Gemeindezentrum Oslo West oder irgendwie so gelandet. Also genau, das war schon irgendwie anders, das hat man gemerkt. Ich fand auch das Publikum, ich sag einfach mal, deutlich ruhiger irgendwie. Man wurde auch nicht so aufgepeitscht wie bei Melle im Vorprogramm als Zuschauer. Also das ist durchaus etwas, eine etwas andere Stimmung. Dennoch, der ein oder andere Glitzerhut war irgendwie auch im Publikum zu sehen. Also ich habe das Gefühl, Melle und MGP nähern sich irgendwie an oder sind irgendwie schon nah beieinander. Aber es ist nicht die gleiche Veranstaltung. Auch wenn die Professionalität der Songs, finde ich, auf einem ähnlichen Level ist.
Apropos Professionalität der Songs. Daniel, du hast auf eurovision.de einen schönen Artikel geschrieben über den Vorentscheid in Malta. Wir werden den Song Kant von Miriana Conte gleich hören. Erstmal möchte ich dich bitten, beschreib doch mal so ein bisschen dieses Lied und vor allem hat dich das genauso wie mich überrascht, dass dieser Titel in Malta den Vorentscheid gewonnen hat, denn der ging ja auch noch von Startplatz 1 ins Rennen.
Das wollte ich gerade sagen. Das war eigentlich die größte Überraschung, dass man dann trotzdem mit dieser Startnummer gewinnen kann. Aber man konnte es, zumindest in Malta.
Man konnte.
Richtig. Also, der große Witz ist natürlich bei diesem Song und erklärte Witze sind ja bekanntermaßen immer die besten. Also Kant, ich habe es extra nachgeschlagen, heißt Gesang auf Maltesisch. Es gibt tatsächlich ein deutsch-maltesisches Online-Lexikon. Also es heißt Gesang, Singen, dies, das, so, ne? Aber wenn man es in einem Song hört, der zu 99% sonst auf Englisch ist, dann klingt es so wie ein englisches Schimpfwort, das ich jetzt hier nicht weiter ausführen werde. Das, glaube ich, in Australien und Neuseeland irgendwie auch nett gemeint sein kann und auch in der queeren Community irgendwie so ein bisschen positiv konnotiert sein kann, ja. So, also es ist dann irgendwie ganz lustig, wenn man auf so einen Humor steht, dass da irgendwie dieses Wort mehrfach laut gesagt wird, ein Schimpfwort. Und ansonsten ist es eine, finde ich jetzt nicht so ultra spektakuläre Popnummer, die aber, das muss man ihr lassen, von Miriana Conte sehr selbstbewusst rübergebracht wird, um nicht das Fachwort sassy zu nennen. Dazu, muss man sagen, man hat sich was überlegt bei der Performance. Sie hat tatsächlich ein Trick-Outfit an, also ist erst irgendwie in so einem tüllartigen Kleid, möchte ich nicht sagen, aber in irgendeinem Outfit mit viel Tüll und bunt irgendwie zu sehen. Das streift sie dann relativ schnell ab und steht dann auf der Bühne in so einem sehr engen Sport-Outfit oder Sport-Body, der halbtransparent an einigen Körperteilen ist und gleichzeitig auch so ein Leo-Muster hat. Das ist der erste Effekt und zum Schluss dann die ganzen Tänzerinnen und Tänzer auf so Gymnastikbällen. Also das habe ich auch noch nicht so gesehen. So richtig überzeugt war ich nicht, aber soll sie machen.
Es hat im Prinzip in Malta der Gag gewonnen. Ein Gag, der sicherlich am Anfang auch ganz hihihi ist, aber nun fragen wir uns natürlich, hält sich dieser Gag noch über 3 Monate bis Basel? Also was glaubst du, was ist mit so einer Nummer am Ende drin?
Ich frage mich, ob dieser Wortwitz wirklich bei so vielen Leuten ankommt. Also ich habe vor kurzem ein Interview gelesen mit einem der Songschreiber in der Schweizer Zeitschrift Blick, in dem Magazin, der schon sehr deutlich sagt, ja, das ist ja echt ein, das ist irgendwie ein witziger Ansatz ist, das Lied so zu nennen.
Und der hat auch mitgeschrieben.
Der hat auch mitgeschrieben, ja, genau. Also ich glaube ehrlicherweise nicht, dass man darauf diesen Song aufbauen kann. Ich würde auch nicht die Hand dafür ins Feuer legen wollen, dass wir diesen Song im Finale sehen.
Direkt nach dem Finale im Malta Eurovision Song Contest ist ja mit der Sängerin selber, Miriana Conte, noch was relativ Dramatisches passiert. Kannst du das nochmal kurz erzählen?
Ja, das hat sie dann auf Instagram geteilt. Sie hatte offenbar kurz nach dem Finale in Malta einen Autounfall. Also ich weiß jetzt nicht genau die Tat oder den genauen Hergang des Ganzen, aber es tauchte dann auch ein Foto im Internet auf dem sie im Krankenhaus war. Sie sah jetzt nicht schwer verletzt aus oder so. Und ein paar Tage später hat sie auch schon die ersten Stories wieder geteilt, wie sie unterwegs ist. Also es schien jetzt nichts Ernstes gewesen zu sein. Ja, aber das wünscht man auch keinem. Autounfall, quasi kurz nachdem man gerade zum ESC-Beitrag des eigenen Landes gekürt wurde. Wir hoffen, es geht ihr wieder gut und das bleibt jetzt erstmal mit der Aufregung. Und ansonsten kann sie sich konzentrieren auf die Vorbereitung für Basel.
Mit diesem Song, den wir jetzt gleich hören. Dankeschön, lieber Daniel. Und hier kommt Kant von Miriana Conte aus Malta.
I got a secret you should know. Come a little closer, whisper slow. I got a secret you should know. People say don't be so loud. Watch the words coming out your mouth. Hands crossed, don't dare stand out. Follow the crowd, follow the crowd. Pull up, make them all bow down. Shut up, I'ma be real loud. Yeah.
Seit dem 14. Februar läuft Chefsache ESC, der deutsche Vorentscheid mit den Vorrunden auf RTL, also seit Valentinstag. Und die deutschen Fans haben sich offenbar in das Format verliebt, denn die erste Sendung holte einen Marktanteil von 21% in der Zielgruppe 14 bis 49 Jahre. Das ist der höchste Marktanteil dort seit 20 Jahren für einen deutschen Vorentscheid. Das hat RTL auch gleich stolz in einer Pressemeldung rausgegeben. Chefsache wird geguckt, über Chefsache wird gesprochen, das ist gut und das wollen wir jetzt auch tun. Einmal mit Thomas, willkommen zurück.
Hier, hallo. Ich wollte so bundeswehrmäßig hier schreien.
Und einmal mit Lukas Respondek von Fernsehserien.de. Er ist Fernsehkritiker und außerdem Mitglied der Nominierungskommission des Grimme-Preises in der Kategorie Unterhaltung. Herzlich willkommen im Studio.
Halli, hallo.
Zwei Folgen sind rum. Wie ist denn euer genereller Eindruck von Chefsache ESC?
Ich bin in erster Linie tatsächlich erleichtert, weil ich die Sorge hatte, dass es bei Chefsache ESC nach den ersten PKs, nach den ersten Pressekonferenzen im Herbst vielleicht zu sehr um Challenges, um Songdisziplinen geht und es gar nicht so sehr um die Künstler, um deren Talent, um die Musik geht. Das ist dann tatsächlich doch der Fall gewesen. Da bin ich ganz beruhigt.
Generell muss ich sagen, das sieht ganz hübsch aus. Ich fand das Opening von Max Mutzke in der ersten Show auch super, muss ich sagen. Und da sind viele Leute bei, die was können. Das ist ja auch schön.
Ja, also die Acts haben euch gefallen, was ihr da so gehört habt?
Ja, ich habe zwei Favoriten jetzt. Mal gucken, ob die sich heute Abend im Semifinale weiter qualifizieren und auch ins Finale kommen. Das ist jetzt ja auch alles immer reden, ohne die Wettbewerbssongs zu kennen. Das ist ja wirklich auch entscheidend. Ne? Ich kann nicht wirklich was Qualifiziertes dazu sagen, wenn ich nicht weiß, mit welchem Song die antreten.
Das ist, glaube ich, die große Krux an dem Format. Das heißt, wir sprechen hier erst einmal in den Vorrunden über die Künstler und über die Musik, die die sonst machen, in ganz unterschiedlichen Art und Weisen, weil wir sowohl eigene Songs aus dem Repertoire der Künstler hören, als auch Coverversionen von ganz anderen Künstlern, von Adele und wen wir da noch gehört haben. Und das macht das Ganze so ein bisschen schwer vergleichbar, finde ich. Was für mich so ein bisschen die Kritik an dem Format ist, weil wir hier eine schwere Vergleichbarkeit haben, die den Zuschauer aber auch ehrlich gesagt nicht zu kümmern braucht, weil das Publikum ja noch gar nichts zu sagen hat in den ersten Sendungen.
Genau, wollte ich auch sagen, die haben ja eh nichts zu entscheiden. Dann kann man wirklich nur konsumieren. Also es ist gar nichts Interaktives drin, es ist sehr ungewöhnlich. Mhm. Und für die Künstler finde ich die Entscheidung eigentlich ganz spannend, muss ich sagen. Entweder können sie sagen, okay, ich nutze dieses Publikum von 2 Millionen Leuten, um meine Musik zu präsentieren. Dahinter steckt aber natürlich ein Risiko, weil diese Songs nicht so bekannt sind. Okay, ist nicht die Zuschauer stimmen ab, sondern die Jury. Und wenn man dann mit einem Coversong rein geht, kann man sich dann das wohlige Gefühl und irgendwas Bekanntes, ja, auch als Zuschauer, und besser vergleichen und damit hat man vielleicht mehr Chancen. Aber immerhin haben die Leute die Chance, ihre eigene Musik vorzuspielen vor einem so großen Publikum. Das gibt es ja im deutschen Fernsehen gar nicht, dass Newcomer irgendwie so prominent zu Wort kommen und das finde ich eigentlich am Ende auch gar nicht schlecht.
Stimmt tatsächlich. Also die Bühne für junge Künstler, für Künstler, von denen ich, glaube ich, fast durch die Bank weg noch nichts gehört habe. Die ist auf jeden Fall da, die fehlt im deutschen Fernsehen, die ist da. Ich bin trotzdem unsicher, ob das genügt, ob das dem ESC in der Form zuträglich ist, weil wir zwar groß Chefsache ESC drüber haben und immer mal wieder der ESC thematisiert wird, aber in dieser Vorrunde der ESC mit seinen Regeln, mit seinen Eigenheiten, mit seinen Erfordernissen gar keine Rolle spielt in der Art und Weise, wie etwas dargeboten wird. Und wir haben auch allein von der Machart der Sendung die unübliche Eigenart, dass zum Beispiel die Jury, die dort sitzt, auf ihren Sesseln mit den Notizblöcken, als wäre sie die Jury.
Als wären sie bei der Höhle der Löwen.
Exakt, als wären sie die Investoren bei der Höhle der Löwen. Die sitzt dort und sie wird auch während der Auftritte gezeigt. Das ist ja auch sehr unüblich, glaube ich, für die Vorentscheide der letzten Jahre, dass wir so eine Expertenjury in den Auftritten zeigen. Finde ich ganz spannend, schadet aber, glaube ich, irgendwie schon der Vorstellungskraft, also ich kann es mir schwer vorstellen, diese Acts dann auf der Bühne zu sehen und bin deswegen sehr gespannt, wie es weitergeht mit ihnen.
Ja, es ist ja wirklich ein Konzept, das es so auf dem Vorentscheidsmarkt nicht gibt. Also wir haben zwei, Wir haben zwei Shows, wirklich eine reine Castingshow, in der ESC nicht wirklich mitspielt und dann eben zwei Folgen klassisches Halbfinale, Finale. Ein Punkt, über den sich viele Fans immer aufgeregt haben, war diese Promi-Couch im deutschen Vorentscheid. Jetzt haben wir im Prinzip Sessel. Ist es denn besser als letztes Jahr?
Ich finde schon, es ist besser. Wir haben zwar die Sessel, aber was mir auffällt ist, dass Barbara Schöneberger, solange sie nicht sitzt, plötzlich so eine Disziplin in die Sendung bringt und alle so ein bisschen im Zaum hält, was ja auch nötig ist, weil Stefan Raab durchaus gerne ausschweift und abschweift. Wir kennen jetzt alle den Lieblings-Reggae-Gag von Stefan Raab. Mhm. Aber das führte natürlich nicht wirklich weiter.
Ja, Barbara macht einen ganz tollen Job, muss ich sagen, weil sie ein sehr gutes Gefühl für Timing hat. Also oft sind diese Übergänge ja von den Gesprächen mit den Künstlern zur Jury sehr steif, wenn das ungeübte Leute machen, das sieht man sehr oft. Und das kriegt sie sehr gut immer übergeleitet, ja. Und die Juroren selbst, Stefan Raab ist mittlerweile mir so ein bisschen wie so ein alter Opa geworden, der so ein bisschen die Geschichten erzählen will, die er gerade erzählen will, unabhängig davon, ob es zum Thema passt oder nicht. Und da ist Barbara Schöneberg auch wirklich, gnadenlos, ja, wie sie ihn dann abwirkt. Also das gefällt mir, ihre Rolle gefällt mir da am besten. Insgesamt ist das Problem natürlich, dass da wirklich Kritik nur in homöopathischen Dosen verteilt wird, also in jeder Sendung einmal, und dann, das war dann wirklich auch der Act, wo man dann vielleicht auch gar nichts Positives sagen kann. Ansonsten ist mir das ein bisschen zu lobrudlerisch die ganze Zeit.
Stimmt schon, stimmt schon. Aber auch im Vorfeld haben die Heavytones viel Lob bekommen, die ja als Liveband, auch sehr unüblich für eine Musikshow im deutschen Fernsehen, dass alles live gespielt und gesungen ist.
Auch die Acts teilweise selber live ihre Instrumente spielen.
Das auch, ne? Also es gibt die Acts, die vor allem die Bands, die selber ihre Instrumente in den Song bringen. Es gibt aber auch die Bands oder die vor allem Solo-Acts, die auf die Heavytones zurückgreifen, die auch ihren eigenen Klang haben. Wenn der aber in so vielen Songs wieder vorkommt, zusätzlich zum Vorspann und zu den ganzen Werbetrainern und so weiter, dann hatte ich schon den Eindruck, okay, das klingt alles sehr ähnlich. Und auch da mache ich mir Sorgen, wie wichtig ist es eigentlich dann am Ende für die Entscheidung zu wissen, wie der Song live klingt, wenn er spätestens bei den ESC-Songs, die bevorstehen, eigentlich keine Rolle spielen werden in Basel.
Ja, also ich hatte mir zwei Kritikpunkte im Vorfeld aufgeschrieben, über die ich jetzt auch nochmal sprechen wollte. Mhm. Das eine ist, dass die Heavytones die Künstler begleiten. Das andere ist, dass eben bis ins Halbfinale nur die Jury entscheidet, wer weiterkommt. Das mit der Jury habe ich jetzt erstmal so hingenommen in den ersten beiden Runden. Ich glaube, im Halbfinale könnte das ärgerlicher sein, auch für viele Leute, die zuschauen, weil es dann ja wirklich um die ESC-Songs geht und man machtlos ist, was weiterkommt. Und ja, mit den Heavytones, auch das habe ich jetzt in den Coverrunden hingenommen, weil es im Prinzip egal war, aber solange es dann um die ESC-Songs geht, da bin ich wirklich mal gespannt, wie das dann heute Abend aussieht.
Ja, da bin ich Purist. Also da habe ich jetzt schon eine Meinung, ohne es gehört zu haben. Man muss ja eine Vergleichbarkeit haben und man muss ja auch wissen, was man da einkauft und wofür was man stimmt. Ja, beispielsweise kann man diesen Finalauftritt ja gar nicht veröffentlichen, jetzt beispielsweise auf Eurovision TV, weil das ja gar nicht die Version ist, die auch zum ESC geht.
Also veröffentlicht wird ja trotzdem, aber es wäre natürlich schon schön, wenn man auch eine richtige Studioversion dann hätte. Ja, ja. Bei Lena hat mich das total überrascht, wie Satellite am Ende klang, weil das ganz anders klang, als sie es mit den Heavytones performt hat im Vorentscheid. Naja, heute Abend Chefsache ESC, schaut rein, RTL 20.15 Uhr. Ich würde gerne mit euch zum Abschluss noch auf einen gewählten ESC-Song schauen, nämlich den aus Armenien, Park mit Survivor. Das ist so eine Rap-Rock-Mitgröl-Nummer, die mir mit diesem Hau-drauf-Stil aber eigentlich ganz gut gefällt. Euch auch?
Ja, also bei Survivor war ich erstmal enttäuscht, oder man hat ja diese Weltnummer von Destiny's Child im Hinterkopf und dagegen, ja, dagegen ist diese Nummer natürlich viel, viel schwächer. Und wenn ich dann nochmal neu reinkomme und dann Survivor und ihn, also zum Mitgrölen, da müsste schon einiges passieren, damit ich da mitgröle.
Grölst du mit? Ich schon. Also mitgrölen ist schon das richtige Wort, aber da taugt auch nur der Refrain dazu. Ich bin ganz irritiert gewesen erstmal. Oh Gott, ist das laut, war mein erster Eindruck. Meine Güte, ist das laut. Das war auch die erste Startnummer. Man kommt so in diesen Vorentscheid rein und dann wird man direkt erschlagen von diesem lauten Song, der irgendwo zwischen Rocknummer und rappt, mit Rap-Elementen beheimatet ist. Und mir hat da im Prinzip zu viel gebrüllt, aber dann tatsächlich, wenn man den Refrain häufiger hört und man merkt, okay, er singt im Refrain eigentlich kaum Park, also der Künstler, der am Ende gewonnen hat. Er singt eigentlich kaum im Refrain, sondern lässt den Refrain für sich klingen und das Publikum soll offenbar mitgrölen. Das ist ja der Gedanke. Mhm. Das ist ja, ich weiß nicht, Dance Breaks kennen wir alle schon, aber Gröllbreaks beim ESC, ich weiß nicht, wie oft es das schon gab.
The Rasmus hätten sich das gewünscht, hätten mehr Leute im Publikum mitgegrölt bei ihnen.
Die haben ja einiges dann aufs Playback noch draufgespielt. Mhm.
Ganze 8 Komponisten haben an diesem Titel gearbeitet und wenn uns der ESC eine Sache gelehrt hat, dann, dass Titel immer besser werden, je mehr Leute an ihnen arbeiten. Darunter auch Thomas Gesson, Komponist der beiden Siegertitel von Lorraine und Benji Alasu, der auch an The Code von Nemo gearbeitet hat. Heißt das jetzt automatisch, Armenien bekommt eine Top-Platzierung?
Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Dafür ist der Song, glaube ich, doch über lange Teile, über lange Strecken zu wenig ansprechend für mich zumindest. Was mich massiv irritiert, und ich weiß nicht, wie viele der Autoren dieses Songs dafür verantwortlich sind, aber in diesem Refrain, dieser Reim, I'm a survivor staying alive, das ist auch ein Wort, alive, wer denkt sich das denn aus? Also more alive wäre, glaube ich, korrekt gewesen grammatisch, aber alive kann man natürlich machen als Reim. Es gibt dann noch so eine Textstelle gegen Ende, da wird dann aufgezählt, was er als Überlebender, der so viel durchgemacht hat, der sich vom Schmerz befreit hat, was er alles über sich ergehen lässt. Kicking me, breaking me, pushing me, pulling me, hitting me, mocking me. Das hat mich, diese Aufzählung hat mich erinnert an Harpe Kerkeling als Uschi Blum. Benutzt mich, beschmutzt mich, begehr mich, verzehr mich, knack mich und pack mich und schnapp mich und nimm mich heute Nacht. Also was ich damit sagen will, für mich ist Park als Survivor quasi die hypermaskuline Version von Uschi Blum.
Ja. Ich bin mir sicher, ihr könnt es jetzt gar nicht abwarten, diesen Titel zu hören. Den haben wir natürlich für euch. Ich danke euch erstmal, Lukas und Thomas. Ich habe noch ein paar Programmhinweise für euch, die ihr uns zuhört. Der erste ist... morgen zur Wahl gehen. Es ist Bundestagswahl. Nicht vergessen. Der zweite ist, Alina und Konzi melden sich zusammen mit mir vor dem Finale des Deutschen Vorentscheids live aus Hürth. Und zwar in Alles Eurovision. Das ist euer Magazin für ESC-Fans und alle, die es werden wollen. Am 1. März um 18 Uhr live auf dem ARD-Twitch-Kanal, in der Mediathek und auf eurovision.de. Direkt im Anschluss läuft das Finale von Chefsache ESC im 1. Jetzt gleich das Halbfinale auf RTL. Und Thomas, wir beide hören uns wieder nach dem deutschen Vorentscheidsfinale. ESC-Update gibt es dann am frühen Morgen des 2. März in der ARD-Audiothek. Und wie schon erwähnt, überall, wo ihr Podcasts hört. Und dann reden wir über die große Finalshow im 1. und über den deutschen ESC-Act 2025. Das klingt groß.
Ja, auf diese
und das wird auch groß.
Ja, auf diese Nachtschicht freue ich mich schon.
Hier kommt für euch der armenische Song Survivor von Park. Bis bald, ciao. Come on and shine the light, come on and shine on me. Yes, you can see, I don't believe anything they told me. Letting me down, lifting me up, keeping me slow. I don't give up, staring me apart, I'm alive. Swallow no cup, I top of a rock. Climbing these heights, man, I can't stop at all. I'm standing tall. I'm a survivor, stay alive. Do or die, my prime, I'm a fire. I'm a survivor. I'm a survivor.